Podcast der GEW Baden-Württemberg. Crashkurs Schul- und Beamtenrecht.
Hallo, ich bin Anja Hanke, ich bin die Vorsitzende der GEW im Kreis Lörrach.
Und ich bin Ricarda Kaiser, ich bin die Vorsitzende der GEW Mannheim. Und wir möchten euch jetzt in diesem Videoclip das Thema Inklusion erklären und hoffen, dass ihr dann am Ende die Fragen im Skript beantworten könnt. Los geht's!
Zunächst gebe ich euch einen kurzen historischen Abriss. Es macht sich in Prüfungen immer gut, wenn ihr so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und einfach noch ein bisschen mehr wisst, als im Skript steht oder eben in den Schulrechtsveranstaltungen behandelt wurde. Seit 2009 gibt es die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, UN United Nations. Diese Konvention enthält auch das Recht auf inklusive Bildung und fordert dazu auf, Menschen mit Behinderung den Besuch der Regelschule zu ermöglichen. Soweit, so gut. Papier ist geduldig. Deutschland hat diese UN-Konvention 2009 ratifiziert, also unterschrieben, und dann erstmal gar nichts gemacht. Schön die Füße hin, stillgehalten, abgewartet. Dann gab es einen Rüffel von der UN und Deutschland wurde ermahnt, diese Konvention endlich umzusetzen. Das hat dann dazu geführt, dass man 2015 relativ schnell, vielleicht sogar übereilt, dann die Inklusion im Schulgesetz verankert hat. Und so ist jetzt festgelegt, dass die Inklusion Aufgabe aller Schularten ist und nicht mehr wie früher, wo die Förderung von Kindern mit Behinderungen oder besonderem Förderbedarf nur Sache der damaligen Sonderschulen waren. Inzwischen heißen sie ja sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren. Also Aufgabe aller Schularten, aber wenn ihr auf die Realität guckt, dann werdet ihr schnell feststellen, Inklusion findet vor allem an den Grundschulen und an den Gemeinschaftsschulen statt. Zunächst mal müssen wir differenzieren. Stufe 1, Schülerinnen mit besonderem Förderbedarf. Diese Kinder werden in der Regel zielgleich unterrichtet. Zielgleich heißt, es gilt der Bildungsplan der besuchten Schulart. Wenn das nicht ausreicht, kommt Stufe 2 zum Tragen, Schülerinnen mit Anspruch auf sonderpädagogisches Unterstützungs- oder Bildungsangebot. Hier kann es sein, dass die Kinder nach einem eigenen Bildungsplan unterrichtet werden, zum Beispiel im Bildungsplan eines SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen. Man spricht dann vom sogenannten Zieldifferentenunterricht. Zurück zu Stufe 1. Wir schauen zunächst auf die Kinder mit Förderbedarf. Erstmal ganz allgemein. Kinder, die aufgrund verschiedener Schwierigkeiten einen Förderbedarf haben. Das könnte sein, fachliche Schwierigkeiten, Mathematik, Lesen, Rechtschreiben, mangelnde Deutschkenntnisse. Das können Schwierigkeiten sein im Verhalten und in der Aufmerksamkeit. Da werden wir immer stärker mit konfrontiert. Das kann chronische Krankheit sein, Behinderung oder auch Hochbegabung. Hier ist zunächst die Klassenkonferenz gefragt. Die Klassenkonferenz stellt den Förderbedarf eines Kindes fest. Und dann erstellt die Schule einen eigenen Förderplan. Man überlegt sich ganz konkret in Bezug auf das Kind, mit welchen Differenzierungsmaßnahmen kann man dem Kind helfen, können wir mit Stütz- und Förderkursen unter die Arme greifen. Das muss dokumentiert werden. Und wenn man dann feststellt, diese Maßnahmen reichen nicht aus, gibt es die Möglichkeit eines sogenannten gestuften pädagogischen Verfahrens bei erhöhtem Förderbedarf. Auch hier ist die Klassenkonferenz in der Verantwortung. Zunächst wird der Lernstand des Kindes ermittelt. Dies übernehmen die Lehrkräfte der Schule oder gegebenenfalls externe Expertinnen und Experten. Das kann zum Beispiel die Beratungslehrkraft sein oder Kolleginnen und Kollegen der SBBZ. Ist dieser Lernstand ermittelt, kann die Klassenkonferenz unter Vorsitz der Schulleitung jetzt besondere Fördermaßnahmen beschließen. Bevor ich an Ricarda gebe, noch der kleine Einschub. Warum unter Vorsitz der Schulleitung? Das ist ein Verwaltungsakt, das habt ihr schon gehört, wenn solche Maßnahmen ergriffen werden. Und deshalb hat die Schulleitung in diesem Fall den Vorsitz in der Klassenkonferenz.
Folgende Maßnahmen kann die Klassenkonferenz beschließen. Zum einen gibt es die Möglichkeit des Nachteilsausgleichs als Fördermaßnahme. Die ist eigentlich für Kinder vorgesehen, die eben Schwierigkeiten haben, zum Beispiel im Fach Mathematik, und Unterstützung brauchen, um die gestellten Aufgaben zu bewältigen in der Klassenarbeit. Hier sind verschiedene Möglichkeiten gegeben. Zum Beispiel kann die Klassenlehrkraft das Kind in einen anderen Raum setzen, wenn dort eine Aufsicht ist, damit es in Ruhe arbeiten kann. Sie kann mehr Zeit geben, sie kann Anschauungsmaterial zur Verfügung stellen. Alle diese Maßnahmen haben nicht die Konsequenz, dass es im Zeugnis vermerkt ist und dienen einfach dazu, dass das Kind eben die gleichen Aufgaben der Klassenarbeit bewältigen kann, aber eben den Nachteilsausgleich erfährt, indem es unterstützende Maßnahmen hat. Eine andere Situation ist gegeben, zum Beispiel bei Schwierigkeiten beim Lesen und Rechtschreiben. Hier ist es so, dass es die Möglichkeit einer Notengewichtung gibt, die verändert wird. Und bei dieser Maßnahme ist es so, dass die Erziehungsberechtigten vorher informiert werden müssen, weil am Ende ein Vermerk im Zeugnis steht, dass eben die Noten im Lese- und Rechtschreiben zurückhaltend gewichtet worden sind. Hier dürfen die Lehrkräfte andere Maßnahmen ergreifen, die weitergehend sind. Zum Beispiel wird eben das Anforderungsprofil verändert. Die Kinder können alternative Rechtschreibarbeiten schreiben, zum Beispiel gestufte Diktate, bei denen sie eben nicht den ganzen Text schreiben, sondern weniger Wörter diktiert bekommen. Oder Rechtschreibarbeiten, die sich nur auf ein Rechtschreibphänomen oder eine Rechtschreibstrategie beziehen. Das heißt, sie haben andere Aufgaben als die Kinder der restlichen Klasse und bekommen dann entsprechend auch eine andere Note. Die schlechtmöglichste Note ist dann die Note 4. Das führt oft bei Elterngesprächen zu Diskussionen auf Elternabenden, weil sich die Eltern da ungerecht behandelt fühlen, der Kinder, die eben diese Privilegien nicht haben. Aber da muss man ganz klar sagen, dass eben durch den Vermerk im Zeugnis das auch entsprechend benannt ist und dem auch Geltung gemacht wird. So, dann gibt es die Schülerin mit Anspruch auf sonderpädagogisches Unterstützungs- und Bildungsangebot. Und hier hat sich im Prinzip, was die Anja vorhin ja auch schon gesagt hat, Folgendes verändert. Früher waren eben die Sonder- und Förderschulen für diese Kinder zuständig. Und jetzt ist es so, dass das Schulgesetz in Paragraph 3 vorsieht, dass eben die in den Schulen für alle Schülerinnen und Schüler ein barrierefreier und gleichberechtigter Zugang zu Bildung und Erziehung ermöglicht werden muss und Schüler mit und ohne Behinderung gemeinsam erzogen und unterrichtet werden. Das ist das, was man insgesamt unter dem Begriff Inklusion versteht. Und die Erziehung und Bildung und Ausbildung dieser Kinder mit Anspruch auf sonderpädagogischen Beratungs- und Unterstützungsbedarf ist eben jetzt Aufgabe aller Schularten. Die ist nicht mehr begrenzt auf irgendwelche Förder- und Sonderschulen. SBBZen sind das heute. Und im Folgenden möchte ich euch jetzt gerne den Ablauf vorstellen, wie dieses Feststellungsverfahren abläuft. Ihr habt in eurem Skript eine grafische Übersicht, wo das genau dargestellt ist. Da könnt ihr es euch noch mal genau anschauen. Ich würde jetzt einfach mal eine Kurzzusammenfassung geben, damit ihr so ungefähr in der Prüfung erklären könnt, wie das Vorgehen ist. Also das Kind hat einen besonderen Förderbedarf. Das heißt, die Schule schöpft erstmal alle Mittel aus, die zur Verfügung stehen. Das hat Anja vorhin ja auch schon gesagt. Und wenn dann aber Individualisierung, Förderpläne, die Nachteilsausgleiche, wenn das alles nicht mehr greift und die Klassenkonferenz zu der Entscheidung kommt, das Kind kann hier nicht mehr bestmöglichst gefördert werden, eventuell kann auch vorher die Beratungslehrerin noch mal eine Diagnose machen, dann wird ein Feststellungsverfahren eingeleitet. Das können entweder die Eltern, also die Erziehungsberechtigten, machen oder auch gegen den Willen der Eltern im Prinzip kann das von der Schulverwaltung angeordnet werden. Und da müssen zwei Kriterien gegeben sein. Das ist einmal, dass die Schule eben dem individuellen Anspruch des Kindes nicht mehr gerecht werden kann und sich die Lehrkräfte nicht in der Lage sehen, das Kind weiter zu fördern, oder dass andere Mitschüler und Mitschülerinnen beeinträchtigt sind, sodass ein Handlungsbedarf entsteht. Wenn dieses Feststellungsverfahren stattfindet und ein Anspruch auf Unterstützung festgestellt wird, dann werden die Eltern durch die Schulaufsicht beraten. Und die Eltern haben dann das Wahlrecht und können entscheiden, ob sie das Kind auf einer allgemeinen Schule beschulen lassen möchten, das wäre dann der inklusive Unterricht, oder ob sie das Kind an einem SBBZ anmelden. Wenn Sie sich für den Besuch der allgemeinen Schule entscheiden, dann sucht das SSA die entsprechende Schule. Das heißt, die Eltern können nicht sagen, ich möchte aber, dass das Kind in der Grundschule vor Ort unbedingt einen Platz bekommt, sondern es gibt gruppenbezogene Lösungen und das Schulamt sucht dann die passende Gruppe. Und es muss ja auch darauf geachtet werden, ob das Gebäude die Voraussetzungen hat, ob alles gegeben ist, dass das Kind eben dort mit den Fördermaßnahmen beschult werden kann, die es benötigt. Wenn das Kind dann dort an der Schule ist, erfährt es die Unterstützung durch Sonderpädagogen, die abgeordnet sind von einem SBBZ an die allgemeine Schule. Es gibt ganz wenige Schulen, bei denen direkt auch Sonderpädagogen schon eingestellt sind. Und das ist auch so ein bisschen die politische Frage. Also du solltest für die Prüfung dir überlegen, welche Haltung du dazu hast. Es ist keine Frage mehr, ob Inklusion in der Schule stattfindet, sondern es ist die Frage, wie sie stattfindet. Und das ist oft innerhalb der Kolleginnen eine schwierige Diskussion, weil die Situation vor Ort oft sehr unbefriedigend ist und nicht genug Ressourcen da sind und Inklusion sehr gut funktionieren würde, wenn es besser ausgestattet wäre. Wir als GEW fordern da ja auch das Zwei-Pädagogen-Prinzip und von daher ist es ein ganz, ganz wichtiges politisches Anliegen, die Inklusion besser auszustatten, damit es dann auch vor Ort an den allgemeinen Schulen gut umgesetzt werden kann.
Wenn du Sonderpädagogin bist oder Sonderpädagoge, dann musst du natürlich in diesem Bereich ganz besonders fit sein. Wir haben für dich im Anhang des Skriptes noch einen eigenen Teil, der sich auf die SBBZ bezieht. Wenn du Lehrkraft an allen anderen Schularten bist, dann wäre es natürlich sinnvoll zu schauen, hast du in deiner Klasse Kinder, die einen besonderen Förderbedarf haben, vielleicht einen Nachteilsausgleich bekommen oder gar inklusiv beschult werden? Besprich das mit deiner Schulleitung in Schulkunde. Das macht sich immer gut in der Prüfung, wenn du ganz konkrete Beispiele bringen kannst und den Ablauf an einem konkreten Kind darstellen kannst.
Wir wünschen dir jetzt ganz viel Erfolg für deine Prüfung und hoffen, dass du alle Fragen beantworten kannst.